Wie beschreibt man eine Boutique mit zwei Worten? Ich bin mir sicher, auch Sie kommen auf klein und fein. Bei der Westerwaldbank gibt's auch eine Boutique im übertragenen Sinne. Eine kleine, feine Abteilung, die sich um gewerbliche Immobilienfinanzierungen kümmert. Und heute machen wir genau in der Boutique Station. Weller Dialog, der Podcast der Westerwaldbank Volks- und Raiffeisenbank. Das klingt sehr schön mit dieser Boutique und ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt und freue mich auf den Podcast mit Norbert Schülpen. Ich grüße Sie, hallo.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Boutique, was steckt da dahinter? Warum seid ihr was Kleines, Feines und auch etwas Besonderes bei der Westerwaldbank?
Ja, ich denke, der gewerbliche Immobilienbereich, den kennen vielleicht schon einige, aber nicht, dass dieser in den Volks- und Raiffeisenbanken so integriert ist. Das ist im Normalfall ein Teil aus dem Bereich Firmenkundenschaft und wir sind hier tatsächlich eine kleine Boutique von 5 Personen, die bundesweit sich Immobilien angucken. Die Kunden kommen vor allem bundesweit und es sind eben im Gegensatz zu privaten Finanzierungen sind es hier vorrangig fremdgenutzte Immobilien, die ein Investor aus Renditegründen finanziert haben möchte. Und da sprechen wir natürlich über viele verschiedene Assetklassen. Fangen wir mal mit Wohnen, mit Mehrfamilienhäusern, mit gemischt genutzten Immobilien, Logistikimmobilien, Büroimmobilien, Hotels, Pflegeheime etc. Das fasst man eigentlich alles unter gewerblicher Immobilienfinanzierung zusammen.
Ich glaube, das gibt es nicht bei jeder Volks- und Raiffeisenbank. Warum gibt es das hier?
Ja, das hat natürlich schon so ein bisschen was mit unserem Team zu tun. Wir sind alle aus anderen Bereichen, teilweise tatsächlich auch aus dem genossenschaftlichen Bereich. Ich habe vorher bei der DZ-Hüb gearbeitet, auch das ist vielleicht manchmal bekannt in der Hörerschaft auch. Das heißt, es ist eine der großen Hypothekenbanken der DZ-Bank. Und ja, dieser Fachbereich, den gibt es deswegen nicht, weil nicht auch jede Volks- und Raiffeisenbank hier auf dem Bereich tätig ist. Ja, es ist schon immer unterschiedlich, ob man eher firmenkundenbezogen ist, privatkundenbezogen ist. Und wir haben aus unserer Situation, wir sind, kann man sagen, passivlastig gesagt, okay, wo legen wir unser Geld an? Und das tun wir im Prinzip dann durch die Finanzierung von solchen gewerblichen Immobilien in München, genauso wie in Düsseldorf, vorrangig eigentlich Rhein-Main-Gebiet, Düsseldorf, Köln, Bonn, also in den großen Städten, die in den angrenzenden Regionen. Auch Koblenz ist dabei und da halt verschiedene Assetklassen. Es gibt Standorte, wo vielleicht eher Logistik angesagt ist. Das ist ja auch hier an der A3 eine sehr interessante Schiene. Wir haben aber auch Themen, wo wir sagen, da ist eher der Hotelbereich angesiedelt, da wären wir dann vielleicht eher bei Frankfurt, wir wären dann vielleicht im Leisure-Bereich, wenn es ein bisschen um Freizeit geht, eher in Koblenz oder in Köln. Und genauso gibt es eben auch Hotspots für Büroimmobilien, auch da sind wir sicherlich wieder in Frankfurt unterwegs, aber auch in Bonn, auch ein interessanter Standort, wenn wir jetzt hier in der Region schauen. Und natürlich gibt es auch in Montabaur Möglichkeiten und in unserem Marktgebiet. Aber wenn man ehrlich ist, ist es dann schon natürlich, das kann, denke ich mal, auch jeder verstehen, in den größeren Städten der Fall, dass wir da die entsprechenden Immobilien finden.
Aber es ist am Ende dann eine strategische Entscheidung gewesen zu sagen, das ist ein Bereich, den würden wir gerne abdecken und da hätten wir gerne ein Team, das sich darum kümmert.
Genau, also unser Haus hatte hier und hat es auch weiterhin ein Bedürfnis, das Kreditvolumen weiter auszubauen in einem bestimmten Größenbereich. Und das ist wie oft im Leben, nicht alles in ein Nest legen, sondern dass wir hier sagen, okay, wir schauen auch mal ein wenig drüber hinaus, sodass, man könnte ja auch sagen, vielleicht mal eine regionale Schwierigkeit auftritt, sodass wir dann unsere Anlage, so würde ich eigentlich unsere Finanzierungen auch titulieren, weil wir das Geld unserer Spareinlagen dort anlegen in dem Kredit und dann müssen wir natürlich schauen, dass das A wieder zurückkommt, das Geld. Und dass die Immobilie, in die wir hier investieren und unser Kunde ja auch, also wir sind ja nur ein Teil dieser Immobilienfinanzierung neben dem Eigenkapital, sodass wir unser Fremdkapital nicht nur zurückkriegen, sondern auch gut für Zins kriegen und dass die Immobilie möglichst nicht an Wert verliert.
Fremdkapital, sprich es gibt unterschiedliche Kunden und damit auch Kundengruppen. Mögen Sie da ein bisschen was zu sagen? Die Kundengruppen, wie kann man die beschreiben? Sind das ganz unterschiedliche Kunden, die da wahrscheinlich Interesse dran haben, oder?
Ja, also bei uns handelt es sich wirklich um den professionellen Immobilienanleger. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle anderen irgendwie unprofessionell sind, um Gottes Willen, aber wir sprechen hier von Protagonisten am Markt, die eigentlich mit ihrem Geld professionell in der Immobilienwirtschaft wiederum Geld erwirtschaften. Das bedingt, dass man hier entsprechend einen Geschäftsbetrieb hat. Kann man sich vorstellen, nehmen wir Wohnen, dass wir halt jemanden haben, der mit den Mietverträgen umgehen kann, Ein- und Auszug, ganz, ganz viele Themen. Auf der anderen Seite sind es aber auch Profis, die ein Einkaufscenter haben, die dann auch die Mietverträge hochprofessionell abschließen und damit umgehen können und natürlich auch die rechtliche Situation gut kennen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem Firmenkunden zu tun, der professionell damit umgeht. Und das ist einfach, wo wir sagen, das ist die Voraussetzung eines professionellen Kunden, dass ich auch solche, ja meist größere Investitionen auch mit dem Kunden gemeinsam begleite.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ein Bereich ist, ich meine, man braucht immer eine gute Strategie, aber bei euch ganz besonders, oder? Verraten Sie ein bisschen was zur Strategie, die dahinter steckt.
Ja, also was heißt Strategie? Wir müssen natürlich auch gucken, ich hatte es ja schon mal angesprochen, wir haben halt auch verschiedene Bereiche. Also wir können ja jetzt nicht nur Hotels finanzieren. Geht es dem Hotelmarkt schlecht, dann schlägt sich das direkt auf unsere Rendite durch, auf unser Rating der Bank. An vielen, vielen Faktoren würde dann vielleicht auch unser Prüfer sagen, Mensch Leute, da habt ihr zu viel gemacht. Das heißt, wir schauen natürlich dann auch, dass wir eine gewisse Aufteilung zwischen Wohnen haben. Wir haben ein bisschen Logistik. Wir sind ein bisschen vorsichtiger natürlich im Gesundheitsbereich. Auch das wissen vielleicht die Hörer, dass es dort oftmals Schwierigkeiten gibt, ja, was gar nicht mit der Immobilie zu tun hat, sondern weil die Leute dort einfach kein Personal bekommen. Und wenn ich das Personal nicht habe, kann ich diese Immobilie nicht betreiben. Das schlägt auf die Rendite durch. Das heißt, natürlich sind wir immer bedacht, auch solche Sachen aus der Gesundheit zu finanzieren, aber eben nicht zu viel. Ja, und wir gucken auch, dass wir nicht zu viel Büro machen. Auch das ist bekannt und oft diskutiert. Ja, was passiert am Büromarkt? Homeoffice als Thema. Und da wollen wir eben gucken, dass wir mit unserer Strategie sagen, okay, in welchen Bereich gehen wir rein? Wie lange gehen wir rein? Wie lange gehen wir vielleicht auch tilgungsfrei mal da rein? Oder von der Höhe auch mal schauen? Und so gibt es viele Faktoren, dass ich sage, okay, wenn ich dann auf mein Portfolio gucke, was ich irgendwann einmal komplett finanziert habe, dann sollte das nicht zu homogen sein. Man kauft ja meistens auch verschiedene Aktien oder Sonstiges. Und so guckt man eben nach links und nach rechts und guckt, dass das Portfolio, wenn es dann immer größer wird, auch gleichmäßig wächst.
Aber ich lerne, dass ihr ganz schön viel Wissen braucht, um gute Strategien dann auch zu fahren, oder? Also ich meine, alleine der Bereich Büro, ich sehe immer wieder Gebäude, die entstehen, wo Büros drin entstehen, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es den Bedarf dafür tatsächlich gibt und trotzdem sind sie ganz schnell dann vermietet und vergeben. Gesundheitswesen, genau das Gleiche, sind ja völlig unterschiedliche Bereiche und trotzdem müsst ihr darin Wissen haben. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, oder?
Ja. Also wir sind auch alle Spezialisten, das muss man auch wirklich so sehen. Also es sind eigentlich nur Kollegen dabei, die das seit vielen, vielen Jahren machen in dem Bereich. Und nehme ich mal das Beispiel Büro auf. Ja, es wird natürlich in der Presse immer gesagt, oh, ganz, ganz schwierig etc. Aber schauen wir mal genau hin. Und das ist eben, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Und die Frage ist ja, über welchen Büroraum sprechen wir? Ne? Es steht viel Büroraum leer, der wird auch weiterhin leer stehen, weil er einfach den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Ja, wenn wir alle mal schauen und das sehen wir auf Netflix und wo auch immer, ja, am besten haben wir irgendwo einen Kicker stehen, ja, es muss cool aussehen etc. Und wir brauchen Platz. Das ist auch etwas, was man total vergisst. Also früher war jeder in seiner Kemenate irgendwie, hatte so sein kleines Büro und die Pflanze guckte dann zu, dass sie sich einmal in dem Büro wohlfühlt und sich ausbreitet. Heute ist das einfach anders. Wir haben ganz andere Umgebungen im Bürobereich. Wir haben auch viel flexiblere Arbeitsbereiche. Das gepaart mit Homeoffice, ja, die Leute sind nicht immer da, sie sind da, man hat Teams, die zusammenarbeiten müssen. Ich habe eine Vielzahl von Dingen, wie ein Büro heute anders aufgebaut worden ist als zum Beispiel in den 80er Jahren. So, und jetzt kann ich mir anschauen, ja, wer arbeitet in dem was? Wir haben so ein bisschen Vorläufer, das sieht man vielleicht so im Investmentbanking, würde ich jetzt mal so, das ist der Klassiker, ja. Da sehen die Büros ganz cool aus. Und das geht dann bis zu kleineren Büros, die noch auf dieser Reise dahin sind. Klar ist aber auch, dass die älteren Büros damit an Attraktivität verlieren. Und wir schauen natürlich schon mit unseren Kunden, dass wir da zeitgemäß bleiben. Oder dass wir eben schauen, okay, was muss denn in der Zukunft rein investiert werden? Und bis dahin muss eben so viel getilgt werden, dass diese Immobilie das aus der Rendite wieder herkriegt. Und der zweite ganz große Punkt, der uns sicherlich am meisten beschäftigt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Die Immobilienwirtschaft ist ca. für 30% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und von daher ist es unfassbar wichtig, ja, wie wir in Zukunft mit den Immobilien umgehen. Und auch da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also wir schauen natürlich schon, dass wir eher nachhaltige Immobilien finanzieren oder mit dem Kunden ein Konzept entwickeln oder der Kunde uns das vorstellt und wir das mit begleiten, dass diese Immobilie zukunftsfähig bleibt in diesem Bereich. Und dafür braucht man eben dieses Know-how, ja, dass man immer wieder links und rechts schaut und sagt, ist meine Investition, die ich hier tätige, eine sichere? Denn am Ende des Tages möchte ja jeder unserer Spareinleger das Geld auch wieder zurückhaben. Und das ist uns auch ganz, ganz bewusst an der Stelle.
Aber jetzt kommt ja noch dazu, dass die Situation am Immobilienmarkt alles andere als einfach ist. Also wenn man sich die Presse anschaut, dann mag man ja denken, okay, lass uns in irgendwas anderes investieren, aber nicht in Immobilien. Wie geht ihr dieses Thema an?
Ja, also das ist richtig. Also ich glaube, also ich bin selber seit 30 Jahren im Immobilienbereich tätig und habe sicherlich die eine oder andere Höhe und Tiefe inklusive Finanzkrise und. Also das kann man weit ziehen und es wird vor allem immer schneller, wie die Probleme in den einzelnen Märkten zuschlagen. In der Immobilienbranche hatten wir lange Zeit einen unglaublich niedrigen Zins. Ja, jeder weiß das, weil er kaum Zinsen auf seinem Sparbuch bekommen hat. Und da war es sehr, sehr attraktiv, auch in Immobilien zu finanzieren. Der Zinssatz ist angestiegen und so manche Immobilie hat dadurch seine Probleme bekommen. Die großen Probleme liegen aber eigentlich im Bereich Bauträger und Developer, also die, die Immobilien herstellen und verkaufen im privaten Bereich oder Immobilien entwickeln. Da haben wir ganz, ganz große Probleme, weil einfach die Baukosten weglaufen. Da gibt es so viele einzelne Themen, warum dieses Geschäftsfeld einfach nicht mehr funktioniert. Und auch darauf mussten wir reagieren. Ja, aber ich sage immer, es entstehen immer wieder Chancen in diesem Markt und auch durch das Thema ESG. Natürlich gehen die Baukosten damit nach oben, aber wir wissen ja auch, warum wir es machen. Und da müssen wir dort eben weiter investieren, um es zukunftsträchtig zu bekommen und auch mit dem Blick, weniger CO2 zu produzieren. Ja, Energiekosten gehen nach oben. Das heißt, wir müssen reagieren. Und wir sehen das bei den ganz Professionellen, glaube ich, am ehesten. Das sind Vorreiter, die sich das auch leisten können, teilweise aber auch ausforschen können, was kann man denn überhaupt machen. Dann kommen wir irgendwann zu den Semiprofessionellen, die sich sehr viel mit den Immobilien beschäftigen. Da denke ich zum Beispiel mal an Family Offices oder Stiftungen, ja, die auch einen hochprofessionellen Betrieb haben. Und irgendwann schlägt das dann mit Förderung und sonstigen auf jeder Ebene durch. Ja, aber es ist eben eine Entwicklung und wir haben immer schlechte Zeiten gehabt, aber wir haben auch, wenn man es heute sieht, wesentlich höhere Zinssätze schon gehabt und haben trotzdem gebaut. Und von daher glaube ich, ist es so breit gefächert, dass man immer wieder neu darauf reagieren kann, aber auch muss. Das, was mich so ein bisschen immer umtreibt, ist einfach die Schnelligkeit, mit der das kommt. Also man hat nicht mehr die Zeit, die man früher hatte, um sich auf die neue Situation einzustellen, weil ja, die nächste Katastrophe lauert schon um die nächste Ecke.
Sie haben es eben gesagt, Stichwort Chancen. Was sind denn Chancen im aktuellen Marktumfeld?
Ich sehe die Chancen vor allem, ja, mit dem Kunden neue Konzepte zu entwickeln, damit seine Investition möglichst langfristig Bestand hält. Ja, also wenn ich komme nochmal auf das Beispiel, weil wir es eben etwas ausführlicher gehabt haben, Büro. Ja, es ist natürlich ein langer Weg und da muss der Mieter ja auch mitspielen, ja, bis der Kicker dann mal irgendwann da steht. Aber das ist ja nicht nur der Kicker, sondern ich muss natürlich auch schauen, dass die Beleuchtung in so einem Gebäude vielleicht auf LED umgestaltet wird. Ich muss schauen, und da greife ich so richtig in die Struktur des Gebäudes ein, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Energie, die ich in diesem Gebäude, Thema Heizung, ja, ist da eine Ölheizung drin? Ja, ist natürlich nicht mehr das, was wir in der Zukunft wünschen. Kann ich das Gebäude an die Fernwärme anschließen? Also das sind dann ganz verschiedene Themen und meine Chance liegt natürlich nicht nur darin, zu sagen, okay, das ist spannend, das zu sehen, sondern sondern ich kann es natürlich auch dann finanzieren. Ich kann Fördermittel beantragen mit dem Kunden, kann meine Liquidität mit reinstecken und sagen, okay, lieber Kunde, ja, wir sind auf langfristige Kundenverbindungen ausgelegt, nicht rein raus, sondern das sind wirklich teilweise Generationen bei Family Offices, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Und das heißt, da ist ein großes Vertrauen von beiden Seiten. Und da müssen wir gucken, dass wir auch mit dem Kunden Fördermittel bekommen, dass wir sagen, okay, deine Finanzierung strukturiert sich so. Und last but not least habe ich natürlich auch immer wieder Cross-Selling-Möglichkeiten an andere Bereiche. Ja, meistens ist im Family Office ja auch ein Grund, warum man so viel Vermögen hat. Dann ist es vielleicht ein Firmenkunden, den ich mit meinen Kollegen der Firmenkundschaft verknüpfen kann. Es kann aber auch sein, dass die Familie selber entsprechende Anknüpfpunkte hat, sodass wir im Private Banking weiterhelfen können. Und das muss man erkennen. Und dann ist es auch für das gesamte Haus als Erfolg zu sehen. Zu sagen, es ist eine Situation eingetreten, die einfach schlimm ist, ja, das hilft mir natürlich nicht weiter. Ich muss schon, und das verstehe ich auch im genossenschaftlichen Bereich, als Selbstverständlichkeit mit unserem Kunden was zu machen. Ja, und wir gucken natürlich über den Tellerrand oftmals hinaus und sehen deutschlandweit doch Veränderungen. Und da ist es natürlich auch sehr gut, wenn ich das meinen Kunden dann vielleicht auch mal mitteilen kann. Dass ich sage, Mensch, guck mal, ich habe das da und da gesehen, ja, und wäre das nicht auch mal was für dich? Und da sind wir dann vielleicht auch mal bei einer Sache, die jetzt demnächst ansteht. Da sind wir Teil der Expo Real, das ist die größte Immobilienmesse, die in München jährlich stattfindet. Wir sind dort seit letztem Jahr auf dem Stand des Landes Rheinland-Pfalz als Standpartner. Sehr erfolgreich schon letztes Jahr aufgeschlagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dort hat man natürlich eine riesige Plattform, zu schauen, wer macht was. Und gerade in dem Bereich der Erneuerbaren, ESG-Thematik, ja, da kann man ja fast trotz Internet nicht überall schauen, was da passiert. Ja, also wie bauen wir in der Zukunft? Ja, wie gehen andere Banken damit um? Wie gehen andere Projektentwickler damit um? Wie gehen andere Investoren damit um? Und hier ist ein Sammelbecken im Prinzip, wo ich an 3 Tagen viele Gespräche führen kann, viel aufnehmen kann, was ich am Ende des Tages dann auch an meine Kundschaft und in meine Überlegungen mit einbauen kann. Und diesen Mehrwert, den kann man gut antragen in der Kundenverbindung. Und das wird auch, glaube ich, sehr geschätzt, ja, dass wir eben nicht nur gucken, wie kriege ich meinen Kredit verkauft. Sie haben das gesehen, ich habe da kaum drüber gesprochen als Kredit, weil ich das immer als Anlage sehe. Ne? Also ich investiere genauso in dieses Projekt wie mein Kunde. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich einfach nur, wie man es früher so gesagt hat, einen Kredit verkauft hat. Das wäre zu eng gefasst und das wäre auch nicht unsere Einstellung zu der Sache, sondern wir wollen gemeinsam mit dem Kunden erfolgreich sein und ihn vielleicht auch erfolgreicher noch machen. Und dann ist es vielleicht am Ende des Tages auch nicht, dass er nur den billigen Jakob sucht, ja, den wird er immer am Markt finden, sondern er wird sagen, okay, das sind meine Spezialisten, die hier in der Westerwaldbank ihr Zuhause gefunden haben und da kann ich das vor Ort dann auch nutzen, was vielleicht andere in dieser Republik vorgetanzt haben.
Klingt unglaublich spannend und sehr interessant. Ganz zum Abschluss nochmal der Blick zurück in die Boutique. Welche Verknüpfungen gibt es denn zu anderen Bereichen bei der Westerwaldbank?
Ja, das muss man sagen, das ist eine interessante Reise gewesen. Also wir sind ja gestartet in 2020, also Corona, ja, und wir sind so langsam alle zusammengekommen, die 5 Manikas-Kollegen, und das war schwierig. Sehr schwierig. Also zu einem glaube ich, dass bei uns im Hause es schwierig war, überhaupt zu sagen, was machen wir? Zweitens, sind wir nicht präsent ausschließlich, weil wir natürlich viel in den Märkten unterwegs sind. Wir arbeiten natürlich dann auch, weil es sich natürlich nicht immer lohnt, dann immer wieder nach Montabaur zu kommen, wenn ich 2 Termine in Düsseldorf habe oder 2 Termine in Frankfurt. Das heißt, wir haben einen sehr flexiblen Arbeitsplatz. Grundsätzlich war das erstmal schwierig, dann in dieser Phase in die Bank reinzukommen. So, und wir haben gemeinsame Veranstaltungen auch, wo wir mit dem Kunden hier zum Beispiel auf dem Schloss Montabaur so Kaminabende machen und dann werden auch dort auch immer wieder die Kollegen eingeladen. Und so versuchen wir unsere Kunden auch den Kollegen näher zu bringen, zu vernetzen. Ja, und ich hatte es eben schon mal gesagt, ob es dann zur Privatkundenabteilung ist, zum Private Banking ist, zur Firmenkundenabteilung oder wo auch immer. Ich sage, das ist ein Mehrwert für den Kunden. Können wir das bieten? Es ist immer eine lange Reise. Ich glaube, dass noch immer nicht alle Leute wissen in unserem Hause, was wir überhaupt machen. Ja, und sagen, naja, die 5 Manikas ist irgendwie ein bisschen komisch, aber sie sind da und sie sind hoffentlich erfolgreich. Und ich kann verraten, wir sind eigentlich ganz erfolgreich. Wir sind da sehr stolz drauf.
Ich glaube, der Podcast hilft, so einen ganz kleinen weiteren Einblick zu bekommen in die kleine Boutique.
Das hoffe ich. Wir sind offen und ich gebe das gerne weiter einmal an die Hörerschaft. Ja, besuchen Sie uns gerne, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Und das gilt aber genauso auch in die Kollegschaft. Ja, also wer von den Kollegen gerne mal was von uns hören will, wir sind tatsächlich auch schon mal anwesend. Gar keine Frage. Wir sind ganz normale Kollegen und wir freuen uns über jeden Besuch hier in Montabaur. Und wenn es in Montabaur nicht ist, dann sicherlich an einem der jährlich stattfindenden Firmenfeste. Auch da sind wir dort und freuen uns, ein Teil dieser Gemeinschaft hier zu sein.
Spannender Einblick. Dankeschön, Norbert Schilpen.
Dankeschön. Danke.
Wenn ihr gerne zugehört habt, dann abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert uns auf allen Wegen. Kontaktinfos in den Shownotes und auf westerwaldbank.de.